So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe in der letzten Vorlesung das Anliegen von Popper deutlich gemacht. Und um das noch mal kurz zu formulieren, die Philosophie hat einen Einfluss auf die Wissenschaft. Insofern die Philosophie bestimmte Auffassungen hat über das, was eigentlich Erkenntnis sei. Viele Philosophien haben, und was das genau heißt, werden wir heute noch weiter sehen, eine subjektive oder subjektivistische Auffassung über Erkenntnis. Und wenn man eine solche Auffassung hat, kann man nach Popper also Erkenntniszuwachs nicht erklären. Und eine Folge dieser subjektive oder subjektivistische Auffassung über Erkenntnis ist auch, dass Philosophen ihre eigene Philosophien, ihre eigene Denkwelt unheimlich seriös nehmen, so dass sie die zwingende Rolle der Außenwelt, vor allem wo es geht, um den Fortschritt der Erkenntnis erklären zu können, gar nicht wahrnehmen. Sie suchen eigentlich nur eine Bestätigung für ihre eigenen Theorien. Nun, beide Punkte, wie gesagt, hängen zusammen. Und Popper spricht in dieser Hinsicht dann auch von einer Berufskrankheit der Philosophen. Und deshalb habe ich das jetzt mal als Motto ausgewählt, also Denying Realism. Das ist eigentlich diese notwendige Einwirkung der Außenwelt. Announced to Megalomania, also Größenwahnsinn, the most widespread occupational disease of the professional philosopher. Das heißt, Philosophen, die laufen die Gefahr, an eine gewisse Krankheit zu erkranken. In der Tat, Philosophen beschäftigen sich mit Denken. Nun gibt es aber verschiedene Formen des Denkens. Und Popper ist vor allem interessiert in der Bezug Philosophie-Wissenschaft. Man kann natürlich, wie gesagt, es gibt ja verschiedene Formen von Denken. Man kann ja auch das Denken studieren, wie es jetzt in literarische Produkte oder in religiöse Systeme gehandhabt wird. Aber Popper ist vor allem interessiert in der Bezug Philosophie-Wissenschaft und hat eine Auffassung über Wissenschaft, muss man ein bisschen aufpassen, natürlich, die ganz strikte Kriterien versucht festzusetzen für das, was Wissenschaftlichkeit eigentlich sei. Aber letztendlich teilt er das, was wir auch in der vorigen Sitzung ganz am Anfang gesagt haben, Wissenschaft bezieht sich auf alle möglichen Gegenstände, wenn sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise erkannt werden. Nun, ich hebe es gerade so hervor, weil wenn Popper sagt, es ist vor allem wichtig, der Bezug Philosophie-Wissenschaft zu studieren, würde er sagen, Erkenntnis der Außenwelt ist für das Überleben des Menschen unheimlich wichtig. Also eigentlich das Allerwichtigste. Und deshalb ist die Philosophie, die dieses Wissen der Außenwelt steuert, natürlich ebenso wichtig. Und jetzt fange ich mit 3.1 an, die Darstellung seiner Argumentation. Diejenigen, die sich mal so mit Popper beschäftigt haben, wissen, dass er ein bisschen zu Infantilität ist nicht das richtige Wort, aber es streift es ein ganz klein bisschen. Das heißt, er kann ganz große philosophische Thesen in ein oder zwei Sätze zusammenfassen, wo der echte Philosoph vielleicht sein würde, aber so kannst du das nicht tun. Ich finde das aber interessant, weil er genau das tut, was Althusser bei Lenin festgestellt hat. Das heißt, er holt den neuralgischen Punkten aus dem philosophischen System. Wir werden heute einige Beispiele sehen. Also den Text, den ich heute vorstelle, ist dieser Text Two Faces of Common Sense. Und ich werfe immer die wichtigste Stelle an der Wand, gebe die Seitennummer, sodass Sie dich nachher bei der Lektüre ein bisschen orientieren können. Also, wenn Popper über Erkenntniszuwachs spricht, was meint er dann eigentlich? Kurz zusammengefasst, sich immer besser an seine Umgebung anpassen. Also der Mensch kann sich an seine Umgebung anpassen, wie das auch Pflanzen und Tiere können. Ja, wenn die Sonnenblumen zum Beispiel, oder Tiere, wenn die irgendwo kein Fraß mehr finden, dann gehen die auf eine andere Wiese. Aber viel Raum, um also ihre Anpassung an der Umgebung zu testen, haben die nicht. Der Mensch aber kann das viel besser tun, weil er die Sprache hat. Also für Popper spielt Sprache und vor allem argumentative Sprache eine ganz wichtige Rolle, weil, sagt der Mann da, also Testsituationen simulieren kann und man selbst nicht in den Kampf zu gehen braucht, sondern man die Theorie in den Kampf gehen schicken kann. Und wie gesagt, der Mensch hat Sprache, argumentative Sprache, also er hat Sprache, aber ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Sprache ist gerade das Argumentative, weil Tiere haben auch eine Sprache. Wie das da mit dem Argumentativen sitzt, ist ein bisschen undeutlich. Zumindest kann man feststellen, dass der Mensch eine argumentative Sprache hat, also eine Sprache, die er als Argument einsetzen kann. Er kann also Theorien formen und diese mit der Wirklichkeit konfrontieren. Er könnte sagen, okay, Gesetz, wir würden mal davon ausgehen, dass die Wirklichkeit sich wie solches verhält und dann schauen, was passiert. Nun, das Postulieren und Testen solcher Theorien, solcher Entwürfe, wie auch die Entwürfe, die sich am besten durchschlagen, zu belohnen, das nennt Popper jetzt Wissenschaft. Nun, Menschen ändern sich, die Umgebung, in denen der Mensch lebt, ändert sich natürlich auch. Und insofern weiß man von vornherein nicht, welche Theorien jetzt relevant sein werden. Und zweitens, Theorien wirken ja auch auf die Wirklichkeit ein. Also, sagen wir mal, die Theorie des Verbrennungsmotors, der Motor funktioniert, weil er in irgendeiner Weise gut, also angepasst ist an wirkliche Verhältnisse. Aber diese Anpassung an den wirklichen Verhältnissen hat diese wirklichen Verhältnisse auch derart verändert, dass wir heute ein Problem haben wie das Klimaproblem. Das konnte man vorher natürlich nicht wissen. Aber man hätte es vielleicht wissen können, aber zumindest zeigt sich, und das ist, was Popper hervorheben möchte, das wird nachher noch wichtig werden, dass man also bei der Beschreibung der Wirklichkeit immer damit rechnen muss, dass die Wirklichkeit sich ändern kann, auch durch diese Beschreibungen der Wirklichkeit. Nun, welche Philosophie, welche Erkenntnislehre braucht man eigentlich, um sich in einer solchen Situation durchschlagen zu können? Und welche Philosophie muss man vermeiden? Und das ist, was Popper in diesem Aufsatz Two Faces of Common Sense versucht darzulegen. Nun, die Antwort ist, eine Philosophie, die der Maßstab für die Wahrheit einer Theorie, oder wenn Sie das Wort Wahrheit nicht mögen, eine Philosophie, die der Maßstab für die Akzeptanz einer Theorie in der Wirklichkeit außen, das außerhalb des Denkens legt. Das hört sich vielleicht trivial an, aber ganz trivial ist es nicht, weil der große Gegenentwurf wäre das sogenannte mathematische Modell. Ein Modell, das ja im Laufe der Philosophiegeschichte große Anziehungskraft auf Philosophen ausgeübt hat. Nehmen Sie Descartes. Und weshalb hat das eine ganz große Anziehungskraft auf Philosophen ausgeübt? Weil man hier nämlich den Maßstab der Evidenz, der Maßstab der Wahrheit, sehr klar formulieren kann. Wenn Sie ein mathematisches System haben, dann definieren Sie gewisse Axiomen und Sie definieren gewisse Regeln, wie Sie aus diesen Axiomen Schlüsse ziehen wollen. Ja? Und jedweden Satz, den Sie dann haben, von dem Sie feststellen müssen, ob er wahr oder vielleicht muss man dann sagen, gültig ist, jede solche Feststellung kann durch eine Maschine durchgeführt werden. Das heißt, Sie können mit absoluter Sicherheit sagen, ob jetzt ein Satz wahr ist oder nicht, wie 2 plus 2 ist 4. Ja, und 2 plus 3 ist 5. Darüber braucht man nicht lange zu diskutieren. Wenn da eine Diskussion anfängt, ist das immer eine Diskussion über den Grundsätze. Nun, dieses System hat auf den Philosophen eine sehr große Anziehungskraft ausgeübt. Lesen Sie Descartes, der gerade von der Disputationskultur der Scholastik ziemlich die Nase voll hatte. Er konnte das gar nicht im Einklang bringen mit dessen, was letztendlich jeder Wissenschaftler versucht zu tun, nämlich eine wahre Theorie also zu postulieren. Und sagte, nun, dann müssen wir auch eine Philosophie entwerfen, die uns genau hilft, schnurstracks in der Richtung zu marschieren, wo man Sicherheit finden kann. Und Descartes greift dann das mathematische Modell auf. Also, man könnte das vielleicht auch so zusammenfassen, das mathematische Modell, das letztendlich auch Modell steht für idealistische Theorien, ist das Modell, wo Wahrheit eigentlich eher Gültigkeit ist. Und das Modell, das Popper vorschlägt, ist ein Modell, wo Wahrheit Übereinstimmung mit der Tatsachen ist. Ja? Ich mache nochmal eine kleine Fußnote, weil wenn Sie sagen, aber entschuldige, so diese idealistischen Philosophen, die haben doch gar nichts mit der Mathematik am Hut, weil die sprechen über Vernunft und nicht über Verstand. Aber da versucht man eigentlich das, was in der Wirklichkeit vorgegangen ist, nämlich die Entstehung der Vielfalt aus einer Einheit, wobei man dann davon ausgeht, dass diese Einheit in sich eine rationale Struktur hat, nochmals denkmäßig nachzuvollziehen. Ja? Und dass etwas der Fall ist, wird quasi erklärt, dass es aus diesem einen Prinzip hervorgegangen ist. Viel weniger, als dass man eine Theorie hat und dann in der Wirklichkeit schaut, ob diese Theorie den Tatsachen entspricht. Das ist dann ein Modell, von dem man sagt, das wäre eher, was Naturwissenschaften tun würden. Interessant ist, und hier sehen wir wieder genau dasselbe, was wir bei Althusser gesehen haben, der Bezug zur Common Sense. Also, wie Althusser sagt, der Philosoph und auch der Wissenschaftler muss eigentlich an dem Selbstverständnis festhalten. Er muss zwar sich kritisch dem gegenüber verhalten, weil mit dem Selbstverständnis kann man natürlich vieles anfangen, aber das, was der Mensch so in allerersten Instanz denkt, wenn er über die Wirklichkeit anfängt zu resonieren, daran muss man festhalten, nämlich, dass es eine Wirklichkeit außerhalb des Denkens gibt. Nun, Popper folgt genau dieselbe Spur, die sagt, Common Sense sollte immer der Maßstab sein bei philosophischen und wissenschaftlichen Theorien, zwar nicht der Common Sense ohne weiteres, aber immer der reflektierte Common Sense. Du musst also schauen, wo die Common Sense Theorien richtig gehen und wo die Common Sense Theorien, also die Auffassung der Common Sense, also Fehler macht. Das heißt, man braucht eine Art von erleuchtete Common Sense. Das heißt, eine Positionierung, ein Urteil über die Common Sense. Und da sehen Sie bei Popper auf Seite 34 zum Ausdruck gebracht, was da schräg gedruckt ist, all science and all philosophy are enlightened common sense. So, er versucht dann auch in diesem Aufsatz diese Common Sense als Ausgangspunkt zu nehmen und sich dem der gegenüber zu positionieren. Nun, wie sieht ein solcher erleuchteter oder sich kritisch dem gegenüber verhaltender Common Sense aus? Wie gesagt, eins festhalten am Realismus. Und zwar der Idealismus kritisieren. Sie haben hier dieselbe Figur wie auch bei Althusser. In der Philosophie finden letztendlich die Kämpfe auf der ganz hohen Ebene statt zwischen realistischen Systemen und idealistischen. Und festhalten an der Common Sense-Idee, dass unsere Vorstellungen, dass an unsere Vorstellungen eine Wirklichkeit außerhalb dieser Vorstellungen beantwortet. Ich formuliere das mal so, weil das hört sich jetzt ganz einfach und ganz trivial an. Aber so einfach ist es nicht, weil, wie Popper selbst auch feststellt, diese realistische Position sich gar nicht beweisen lässt. Ähnlich lässt sich auch die idealistische Position nicht beweisen. Das heißt, in philosophischen Theorien sind wir in einem ganz anderen Bereich, ein ganz anderen Bereich, wo die Kriterien, die normalerweise in den Wissenschaften angewandt werden, um Theorien zu testen, eigentlich nicht zutreffen. Und das bringt er auf Seite 38 klar zum Ausdruck, wenn er dort sagt, my thesis is, so seine Behauptung ist, realism is neither demonstrable nor refutable. Realism, like anything else, outside logic and finite arithmetics, is not demonstrable. Das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Behauptung von ihm, weil Popper davon ausgeht, dass letztendlich keine empirische Theorie beweisbar ist, in dem Sinne, dass definitiv ihre Wahrheit festgesetzt werden kann. Dennoch gibt es einen Unterschied zwischen philosophischen Theorien und empirischen Theorien. Es geht so weiter. But while empirical scientific theories are refutable, sie sind nicht zu beweisen, aber sie können widerlegt werden, realism is not even refutable. Also philosophische Theorien lassen sich noch nicht mal widerlegen. It shares this irrefutability with many philosophical or metaphysical theories, in particular also with idealism, also der Gegenteil. But it is arguable. Also er würde sagen, es ist nicht zu beweisen, es ist auch nicht zu widerlegen, aber da kannst du zumindest Gründe anführen. And the weight of the argument is overwhelming in its favor. Er sagt, für Realismus kann man die besseren Argumente geben. Common sense is unquestioningly on the side of realism. Also er möchte hervorheben, okay, wenn wir mal jetzt den Standard des Common Sense annehmen, dann ist Common Sense auf der Seite des Realismus. Also hiermit kommen wir dann in den Bereich der philosophischen Debatte. Also weder Realismus noch Idealismus sind beweisbar. Es ist aber gut zu schauen, was jetzt die verschiedenen Argumente sind für diese Systeme. Und jetzt kriegen wir, was ich vorhin gesagt habe. Popper fasst das natürlich ein bisschen einfach zusammen. Aber ich denke dennoch, dass er gut den Finger in die Wunde legt. Weil was betrachtet er jetzt als das allerstärkste Argument des Idealismus? Das Traumargument. Das heißt, dass die Wirklichkeit immer eine vorgestellte Wirklichkeit ist. Und es ist vielleicht gut hier, ich hoffe, dass das bei der aller Hitze geht, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, weil wenn man jetzt einem Idealisten sagt, aber Sie gehen nicht davon aus, dass es eine Außenwelt gibt, wird der Idealist natürlich sagen, ja, natürlich gibt es eine Außenwelt. Aber bei meinem Sprechen über die Außenwelt muss ich immer davon ausgehen, wie die Außenwelt von mir vorgestellt wird. So wie im Traum. Ich meine, Sie traumen Ihren Traum nicht. Also Sie traumen, in Ihren Träumen entsteht, haben Sie Bilder von der Außenwelt als von einer Außenwelt. Ja? Und der Idealist würde sagen, nun, letztendlich, wenn es geht um Urteilsbildung über diese Welt, die dir also im Traum erscheint, oder über die Welt, wie die dich jetzt im normalen Leben erscheint, musst du immer diese Erscheinungsform zum Maßstab nehmen. Weil letztendlich kannst du nicht hinter deine Vorstellung der Wirklichkeit zurückgehen. Und deshalb ist die klügste Strategie, das ist die berühmte kopernikanische Wende von Kant, ist die klügste Strategie, quasi nicht der Maßstab bei etwas zu legen, dem, was man ja gar nicht greifen kann, sondern bei das, was man selbst völlig in der Hand hat. Ja? Weil letztendlich könnte man natürlich sagen, ja, wenn Sie mir sagen, ich träume, dann könnte ich sagen, ja, so what, was macht das aus? Wenn ich also konsistent in meinem Traum verbleibe, Da kann er mich immer noch gut durchschlagen. Ja? Ich Das sehen wir also auf dieser selben Seite 38. In its simplest form, und jetzt versucht er das also so zusammenzufassen, idealism says, the world, which includes my present audience, is just my dream. Now it is clear that this theory, though you will know that it is false, also sagt auch diejenigen, die wissen, dass diese Theorie unwahr ist, haben große Schwierigkeiten, sie zu widerlegen. Whatever you, my audience, may do to convince me of your reality, talking to me or writing a letter or perhaps kicking me, it cannot possibly assume the force of a refutation. Weil alles, was natürlich gesagt wird, auch die mögliche Widerlegung, kann immer aufgefasst werden als eine Bestätigung von meiner Seite. For I would continue to say that I'm dreaming, that you are talking to me, or that I'm receiving a letter, or felt a kick. And one might say, also du kannst sagen, that these answers are all in various way immunizing strategies. Also das ist etwas, das für Popper unheimlich wichtig ist, wenn er über Theorieformung spricht. Also die Theorien, die keine Kritik zulassen, die dafür musst du dich immer hüten. This is so, and it is a strong argument against idealism. So die Tatsache, dass die idealistische Position sich also als eine unwiderlegbare darstellt, ist eigentlich das größte Argument gegen diese These. Aber ich muss Ihnen sagen, Sie wissen ja, dass Philosophen gerne Thesen suchen, die nicht widerlegt werden können. Und deshalb haben solche Theorien eine große Anziehungskraft ausgeübt. But again, this is a self-immunizing theory. That it is a self-immunizing theory does not refute it. Thus, idealism is irrefutable. Dass also Idealismus dann unwiderlegbar ist, hat natürlich eine negative Konsequenz. Hat eine negative Konsequenz, dass dann auch Realismus nicht zu beweisen ist. Weil wenn du das Gegenteil nicht widerlegen kannst, ja, kannst du deine eigene Position ja auch nicht als die einzige wahre darstellen. Also Sie sehen hier, und ich habe ja diese Texte von Popper also für die Vorlesung auserwählt, nicht um Ihnen jetzt eine Einleitung in idealistische Systeme zu geben oder realistische Systeme, weil dafür ist das in der Tat ein bisschen zu infantil. Aber um zu zeigen, was jetzt Philosophie ist. Und zweitens auch um zu zeigen, was jetzt eine philosophische Debatte ist, worüber jetzt in der Philosophie debattiert wird. Und hier zeigt sich, dass man zwar innerhalb eines Systems, sei es das idealistische oder sei es das realistische, miteinander diskutieren kann, ausgehend von gewissen Prämissen, aber gerade wo es um die Voraussetzungen selbst geht, die Philosophen nicht miteinander diskutieren können. Sie gar eigentlich als eine Art von Atomen einander gegenüberstehen, die in keiner Weise miteinander reagieren können. Das hat natürlich sehr große Konsequenzen für unser Urteil über philosophische Debatten, wie die eigentlich aussehen. Und auch wenn Sie jetzt Geschichte der Philosophie treiben, dass Sie also schauen, wo der Hase läuft. Ja? Also wenn Sie wissen, was so ganz auf der höchsten Ebene die verschiedenen Alternativen sein, dass Sie schauen, wo wird gerade über diese verschiedenen Alternativen debattiert, auf welche Art und Weise. Nun, hier müsse man also nicht mit den Idealisten diskutieren, sondern eine andere Theorie dem gegenüberstellen. Und Popper stellt dem gegenüber den Realismus, wovon er ja weiß, dass das ebenso sehr nicht zu beweisen ist. Und was betrachtet er nun als das stärkste Argument des Realismus? Also haben Sie eine Ahnung? Also wenn einer jetzt gefragt wird, wie sähe jetzt ein Argument für eine realistische Theorie aus? Wo hätte man eine Fingerweisung? Ein Hinweis? Haben Sie eine Ahnung? Also hier spielt wieder das Aspekt der Sprache eine wichtige Rolle. Also Popper weist darauf hin, dass wenn wir Sprache verwenden, wir Sprache verwenden, um auf etwas außerhalb der Sprache hinzudeuten. Ich formuliere es mal so, ich sage jetzt nicht, wir verwenden Sprache, um auf etwas in der Wirklichkeit zu deuten, weil wir wissen ja noch mal gar nicht, was Wirklichkeit ist. Aber offensichtlich verwenden wir Laute oder verwenden wir Gedanken, okay, die verwenden wir, aber die verwenden wir auf eine ganz bestimmte Art und Weise, nämlich so, dass diese auf etwas anderes verweisen. Und wenn wir also miteinander sprechen, dann steht gerade dieses Verweisen im Mittelpunkt. Weil wenn Sie mich zuhören, dann hören Sie zwar meine Sprache, aber das, was Sie registrieren, ist eigentlich, worauf die Sprache verweist. Ja? Sie können das sehr leicht reformulieren in Ihre eigene Sprache, weil Sie sehen quasi durch die Sprache das, worauf die Sprache verweist. Und wenn Sie jetzt Ihre Notizen machen, dann machen Sie Ihr eigenes Verweissystem, um nachher, wenn Sie zu Hause die Vorlesung nachbereiten, wieder dieselbe Sachen, die ich mit meiner Sprache versuche anzuzeigen, selbst nochmal anzuzeigen. Ja? Bitte?
Paraphrasieren.
Also, okay, aber dann ist natürlich noch die Frage, was paraphrasieren Sie jetzt, die Sprache oder die Dinge, die von der Sprache bezeichnet werden? Aber gehen wir jetzt mal nicht in diese Richtung. Und zwar lässt sich das letztendlich nicht beweisen, dass es eine solche, also Wirklichkeit außerhalb der Sprache gibt, aber dennoch zeigt, das meinte ich mit so einer Fingerweisung, dennoch zeigt also die Sprache, die in unserem Umgang und auch wo es geht um, wie wir über Wissen denken, eine ganz große Rolle. Also Sprache spielt da eine ganz große Rolle. Und wenn wir jetzt schauen, wie die Sprache eine Rolle spielt, dann spielt die gerade eine Rolle, indem sie auf etwas anderes verweist. Nun, indem sie auf etwas anderes verweist, hier will ich noch mal ein bisschen weiter bohren, indem sie um etwas verweist, heißt, gesetzt, ich versuche etwas zu formulieren. Und ich sage dann, nein, ich habe es jetzt nicht gut formuliert und ich versuche das in eine zweite Weise zu formulieren. Also ich versuche denselben Inhalt auf eine andere Weise, also mit anderen Zeichen wiederzugeben. Hier hat man ein zweites Beweis dafür, dass letztendlich der Inhalt nicht natürlich mit der Sprache verbunden ist, sondern durch diese Sprache angezeigt wird. Das heißt, die Sprache verweist auf etwas außerhalb sich. Das heißt auch, dass wenn ich etwas korrekt versuche zu formulieren, ich nicht nur auf die Sprache schauen muss und auch nicht auf die Art und Weise, wie ich spreche und ob ich jetzt finde, dass ich jetzt ganz toll spreche und dass ich jetzt finde, dass ich ganz klar zum Ausdruck bringe, was ich meine, weil dann ist es noch immer möglich, dass Sie das, was ich sage, gar nicht also ja, verstehen oder beurteilen können. Nun, und das akzeptieren Sie von mich auch nicht. Wenn ich jetzt also in eine unbekannte Sprache sprechen würde, dann würde ich sagen, also können Sie nicht so sprechen, dass wir verstehen, was Sie meinen. Okay. Also für Popper ist die Verwendung der Sprache und nicht nur der argumentative Sprache, sondern Sprache überhaupt, das heißt Sprache, wo Behauptungen gemacht werden, das allerstärkste Argument. Und das sehen Sie so auf Seite 41. But human language is essentially descriptive and argumentative. Das heißt, menschliche Sprache beschreibt. And an unambiguous description is always realistic. Das heißt, eine Beschreibung, die darauf setzt, quasi etwas mitzuteilen, die muss immer ambigu sein. It is of something. Es bringt etwas zum Ausdruck. Of some state of affairs, which may be real or imaginary. Und hier kriegen wir einen zweiten Aspekt. Also die nackte Tatsache, dass Sie von einer Behauptung sagen können, dass sie unwahr ist, bringt direkt zum Ausdruck, dass es ein Kriterium außerhalb der Sprache gibt, der darüber entscheidet, ob jetzt die Sprache korrekt etwas wiedergibt oder nicht. Im Prinzip könnte sie das auch in ihren Traum, also wenn sie jetzt träumen würde, dass sie korrigiert werden, dann werden Sie langsam von einem Idealisten zu einem Realisten. This is thus, if the state of affairs is imaginary, then the description is simply false. Wenn Sie sich also nur etwas vorgestellt haben, was der Tatsache nicht entspricht, zum Beispiel, dass ein Elefanten hier in dem Raum steht, dann ist diese Behauptung unwahr. And its negation is a true description of reality, dass hier keine Elefanten im Raum steht. In Tarski's sense, er greift ja eine ganz bestimmte Wahrheitstheorie auf, nämlich die von Tarski. This does not logically refute idealism or solipsism. Okay, das ist natürlich kein logisches Argument dagegen. Wir hatten ja vorhin gesehen, dass die idealistische Theorie sich sehr schwer widerlegen lassen, but it makes it at least irrelevant. Das heißt, wenn du über die Wirklichkeit sprichst, kannst du eigentlich mit einer idealistischen Theorie nichts anfangen. Rationality, language, description, argument are all about some reality. Das ist auch, was ich in der letzten Woche versuchte, mit diesem etwas komplizierten Beispiel deutlich zu machen, wenn jemand sagt, es gibt keine Wahrheit. Weil man damit eigentlich zum Ausdruck bringt, okay, wir können zwar Laute von uns geben, aber diese Laute bilden nichts ab. Aber sagt er, Sprache, Beschreibung, Argumentieren, die gehen immer über etwas. And they address themselves to an audience. Das heißt, die wollen ankommen. All this presupposes realism. Of course, this argument for realism is logically no more conclusive than any other. Logically. Das ist dieses Pedantische von Popper. Ich meine, aber gut. Dass das logisch nicht, dass das keine logische Argumentation ist, das ist ja deutlich. Aber Popper hebt das hervor, weil er sagt, also nur logisch kannst du festsetzen, ob eine Behauptung wahr ist, also absolut wahr ist oder nicht. Because I may merely dream that I'm using descriptive language and arguments, but this argument for realism is nevertheless strong and rational. It is as strong as reason itself. Und weshalb ist das jetzt so kräftig wie also Reason, das heißt als, jetzt kann man das verschiedentlich übersetzen, als das Argumentieren selbst oder das Begründen selbst oder das Geben von einer Begründung selbst. Und weshalb ist das as strong as real as Reason itself? Ich habe es eigentlich schon gesagt, aber es ist wichtig, das festzuhalten. Also Reason heißt hier nicht nur das Vermögen, um etwas zu kennen. Aber das mit diesem Vermögen Gekannten. Und ich hebe das jetzt hervor, es hört sich wirklich wie eine Banalität an, aber oft steckt die Wahrheit in solche Banalitäten. Ich kann mich noch gut erinnern, also in einer meiner allerersten Vorlesungen der Philosophie, da ging es über analytische Urteile. Und der Prof hebt dann hervor, dass man zwar behaupten könne, ja, bei analytischen Urteilen gibt es keinen Informationszuwachs, aber das könne dennoch ab und zu der Fall sein, wie wenn Sie jetzt Ihr Fahrrad nehmen und man ist lange in einer Kneipe hängen geblieben und Sie werden dann von einem Kommilitonen darauf hingewiesen, dass es nachts dunkel ist. Da können Sie natürlich diese Behauptung irgendwie also von sich schmeißen, indem Sie sagen, ja, aber der hat keinen Inhalt, diese Behauptung, weil der ist ja nur analytisch. Aber es kann auch sein, dass Sie dann auf einmal denken, ach ja, verdammt, ich habe ja kein Licht auf mein Fahrrad. Und dann wird diese analytische Behauptung auf einmal, also für Sie eine unheimlich wichtige, dass Sie in der Tat wissen, dass es nachts dunkel ist. Nun, so gilt auch hier, dass Sie, wenn Sie überhaupt, das ist, was Popper sagen will, sobald also argumentiert wird, sobald man Informationen austauscht, müsse man direkt schon auf der Seite des Realismus stehen. Und müsse man also jede idealistische Theorie bekämpfen, weil dieses Ideal letztendlich unterlaufen wird durch eine idealistische Position, wie also subtil die auch aussieht. Ja? Und ich weiß nicht, ob Sie die Aufsätze von Althusser gelesen haben. Ich habe ihm gesagt, das ist ein bisschen problematisch, weil der Lenin so auf einen Sockel gestellt wird, als derjenige, der so gut gesehen hat, worum es geht. Aber letztendlich ist das natürlich dasselbe. Jemand, der direkt sieht, wo ein Problem liegt und der direkt eingreift, wo ein Problem auftauchte. Und so würde Popperow sagen, mit idealistischen Theorien müsse man das tun. Weshalb hält er am Realismus fest? Weil es die Frage nach der Wahrheit stellt. Und er hat seinen Aufsatz ja überschrieben, Two Faces of Common Sense. Er möchte sagen, also, du musst ein bisschen aufpassen mit dieses gesunde Menschenverstand, weil es manchmal Recht hat, manchmal nicht Recht hat. Aber wo es um die Theorie der Wahrheit geht, hat sie zumindest Recht, dass wenn wir etwas behaupten, das sich auf eine Wirklichkeit bezieht. Und er versucht dann diese Common Sense Theorie der Wahrheit, dass Wahrheit Übereinstimmung mit den Fakten ist, also wieder salonfähig zu machen. Das war ja die klassische Wahrheitslehre, die aber so im 19. Jahrhundert ziemlich stark angegriffen wurde. Und Popper versucht dann mit Hilfe von Wahrheitstheorien, die durch Tarski für formale Systeme entwickelt wurde, wieder die klassische Abbildungslehre zu zeigen, dass man das in der Philosophie sehr gut verwenden kann. Da sehen Sie so auf Seite 44. I accept the common sense theory defended and refined by Alfred Tarski that truth is correspondence with the facts of that reality, or more precisely, that the theory is true if and only if it corresponds to the facts. Ja? Welche Wahrheitstheorie würde jetzt hier nicht zu verwenden sein? Es gibt ja mehrere. Das ist so, könnte man sagen, die Korrespondenztheorie der Wahrheit. Aber es gibt auch so etwas wie Kohärenztheorie der Wahrheit oder Konsenstheorie der Wahrheit. Was wäre das Problem mit dieser Wahrheitslehre? Zum Beispiel eine Kohärenztheorie der Wahrheit. Was ist eigentlich eine Kohärenztheorie der Wahrheit? Also kurz zusammengefasst. Haben Sie eine Ahnung? Haben Sie eine Ahnung?
Ja, Kohärenz ist, dass dasjenige ist wahr, was kohärent ist, also was sich nicht widerspricht. Und Aussagen, die kohärent sind, die sich logisch nicht widersprechen, die sind dann im Gesamtsystem wahr.
Ja, also eigentlich ist das, was man so in mathematische Systeme hat. Das heißt, die Wahrheit wird bestimmt durch den Vergleich mit anderen Sätzen. Und wenn ein Satz also abgeleitet werden kann aus anderen Sätzen, dann wird er wahr genannt. Bitte? Die Kohärenztheorie der Wahrheit. Man könnte das auch natürlich eine Konsistenztheorie der Wahrheit nennen. Und so Sie hatten noch eine Konsenstheorie. Wie funktioniert das?
Das ist, wenn kommunikativ die Leute einen Konsens finden über eine bestimmte Aussage, wenn sie alle mit dieser Aussage übereinstimmen, also einen Konsens haben, sagen, das ist jetzt wahr, das betrachten wir als wahr, man könnte vielleicht sagen, etwas Lachs, wenn sie abstimmen, 100% abstimmen, das ist die richtige Aussage, dann ist die wahr. Ich dachte, in der Wirklichkeit kann wahr sein.
Ja, gesetzlich wäre ein ganz guter Redner. Da könnte ich nochmal über diesen Elefanten in dem Raum sprechen, wo wir jetzt sagen, da hier steht doch kein Elefanten, aber ich halte dann eine flammende Rede, indem ich sie versuche zu überzeugen, ob hier doch ein Elefanten in dem Raum steht. Und nachher sind sie so begeistert, dass sie alle sagen, ja, hier steht ein Elefanten in dem Raum. Dieser Satz ist wahr. Also Sie sehen hier bei diesen beiden letzt besprochenen Systemen, dass die Wahrheit immer systemintern ist. Und das ist etwas, wo Popper sich stark gegen wehrt. Er sagte, das ist quasi nur, was in einem Traum geschieht. Ein Traum ist übrigens viel komplexer, das wissen Sie. Träume sind nicht mathematisch, die sind eher das Gegenteil. Aber zumindest liegt das Kriterium hier innerhalb des Systems. Das ist derjenige, der suchen muss, ob jetzt eine Aussage wahr ist, bestimmt auch unter welchen Bedingungen diese Aussage wahr ist. Oder nee, ich sage das falsch, weil natürlich auch bei einer Korrespondenztheorie bestimmt er die Bedingungen, unter denen er war, unter denen ein Satz wahr ist. Okay. Also, braucht er eine Theorie, um ein Urteil zu fällen, welche Theorie jetzt mehr in Übereinstimmung ist mit den Fakten. Und hier kriegen wir wieder dieses Modell von Erkenntniszuwachs. Also wenn Sie die Popper'sche Lehre versuchen zu verstehen und Sie realisieren sich nicht, dass es bei ihm immer um Erkenntniszuwachs geht, dann greifen Sie diesen Punkt ein bisschen schwer. Er will also feststellen, welche Theorie mehr in Übereinstimmung ist mit den Tatsachen. Und in einer Traumwelt kann man das eigentlich nicht, weil es gibt ja quasi nur eine Welt. Das heißt, die Welt, die du träumst. Und auch die Objekte in dieser Welt, das heißt die Außenwelt, ist natürlich immer die Welt, die du träumst. Er versucht dann besser rauszukriegen, was jetzt in einer Traumwelt das Kriterium ist für Wahrheit. Und er kommt dann auf das Thema der Evidenz. Das heißt, derjenige, der die Entscheidung treffen muss, ob ein Satz wahr ist oder nicht, als evident erscheint. Und hiermit kommen wir in dem zweiten Stück des Aufsatzes, wo es nicht mehr so sehr um Realismus als solche, sondern eher um die Erkenntnislehren geht. Und wo er sagen würde, dass in dem ersten Teil, also die Common Sense-Auffassung in die richtige Richtung ging, würde er hier sagen, hier ist die Common Sense-Lehre also auf die falsche Spur. Und da bin ich jetzt bei 3.3 Kritik an der gängigen Erkenntnislehre. Oh, warte, ich habe noch was vergessen, entschuldige. Es kommt wahrscheinlich durch die Hitze. Hier noch zwei weitere Bemerkungen, wo es um die Wahrheit geht. Our main concern in philosophy and in science should be the search for truth. Das hört sich jetzt so ganz pathetisch an, aber ich habe Ihnen ja gesagt, das ist für ihn eine direkte Folge davon, dass man in Philosophie und in Wissenschaft argumentiert und Argumente bringt. Und das hat natürlich keinen Sinn, wenn man nicht das Kriterium der Wahrheit einfügt. Justification is not an aim and brilliance and cleverness as such are boring. Also es geht hier nicht um Bestätigung und es geht auch nicht um Brillanz oder um vielleicht rhetorische Begabung oder ob einer jetzt eine Sache toll darstellen kann. Letztendlich geht es nur darum, stimmt es oder stimmt es nicht. But the search for truth is only possible, also dieses Ziel kann man quasi nur allein erreichen, if we speak clearly. Du musst natürlich, bevor du feststellen kannst, ob ein Satz wahr ist, musst du natürlich erstmal schauen, was der Satz bedeutet. It's only possible if we speak clearly and simply and avoid unnecessary technicalities and complications. Also ein Plädoyer für sehr klare Sprache. In my view, aiming at simplicity, at lucidity, is a moral duty of all intellectuals. Lack of clarity is a sin, and pretentiousness is a crime. Weshalb wäre pretentiousness a crime? Also wenn einer sich... Bitte?
Das wäre irreführend.
Ja. Und weshalb wäre das irreführend?
Naja, weil es Tatsachenforschung nicht in die Wahrheit oder die auch gar nicht gemeint sind.
Ja, weil man eigentlich dann von dem eigentlichen Kriterium mit dem eigentlichen Ziel ablenkt. Weil dann eigentlich derjenige, der die Theorie gibt, Autorität für sich selbst beansprucht, die eigentlich nur also der Wahrheit des Satzes zukommen würde. Okay. Jetzt sind wir also bei dem Punkt 3.3, Kritik an der gängigen Erkenntnislehre. Worin besteht für Popper jetzt diese Common Sense Theory of Knowledge? Antwort, dass es essentiell ist, die Frage nach der Sicherheit der Erkenntnis zu stellen. Also die Frage, was ist jetzt das sichere Fundament für unsere Erkenntnis? Und zweitens, dass es bei Erkenntnis um feste Einheiten geht, die entdeckt werden können oder die man sehen kann. Denken Sie hier an die platonischen Ideen oder auch phänomenologische Wesensschau. Und diese können beide in eine Philosophie zusammengehen, wie zum Beispiel in der Husserlschen Philosophie, der versucht, eine Philosophie als Wissenschaft aufzubauen, aber gleichzeitig auch hervorhebt, dass man in der Wissenschaft also Dinge sehen kann. Und ich heb das extra vor, weil in dieser Debatte, wie es jetzt ist mit Realismus und so und ob jetzt eine solche Philosophie wie die Husserlsche objektiv wäre oder nicht, sagen natürlich die Husserlianer, ja natürlich, wir sind völlig objektiv. Wir sprechen wohl ganz wirklich über eine Wirklichkeit, eine objektive Wirklichkeit. Ja? Also diese beiden Dinge, eins, dass man ein Kriterium der Evidenz in der Philosophie haben muss, also ein Schiedsrichter, und der dann auf eine ganz bestimmte Art und Weise aussieht, das werden wir noch sehen. Und zweitens, dass es bei Erkenntnis um feste Einheiten geht. Wie gesagt, das kann zusammen vorkommen, aber das braucht nicht. Wie zum Beispiel bei Descartes findet man das Erste, aber nicht das Zweite. Und die wichtigste Stelle stehen jetzt auf Seite 63 und 64. Hier Seite 63. Almost everything is wrong in the common sense theory of knowledge. So wie er vorhin gesagt hat, common sense theory, wo es um Wahrheit geht, das ist in Ordnung, aber wo es um die theory of knowledge geht, nicht. But perhaps the central mistake is the assumption that we are engaged in what Dewey called the quest for certainty. Also das ist natürlich etwas, wo Philosophen immer direkt auf abgesprungen sind, nehmen Sie Parmenides, den wir hier öfters vorgestellt haben. Und das wird ja auch immer als die eigentliche Aufgabe für die Philosophie gesehen, also die Wissenschaft zu begründen. Aber Popper würde sagen, das geht von gewissen Voraussetzungen aus, die sich nicht einlösen lassen. Ich meine, man kann zwar auf diese Spur weitergehen, aber das hat gravierende Folgen für die Wissenschaft. Und der zweite Punkt, das ging mit diesen festen Einheiten, so the whole theory of the given of true data with certainty attached is a mistaken theory, though part of common sense. Wenn er sagt, ja, das ist aber Teil der Common Sense, wie muss man das verstehen? Wo tritt das auf? Ich meine, da brauchen wir jetzt keine Philosophen für zu sein. Das können wir fast in jeder Diskussion nachvollziehen. Gesetzt, es geht um gewisse Gesetze, die erlassen worden sind in Berlin, und dann kritisiert man das, weil man sagt, ja, aber Staat ist doch, oder der Mensch hat doch. Und da werden also ganz bestimmte Einheiten eingesetzt, um Theorien zu beurteilen, die als selbstverständlich und als unveränderbar angenommen werden. Übrigens, wenn man das nicht so tut, kann man natürlich auch schwer argumentieren, aber man muss wissen, was dahinter steckt. Nun, um jetzt mit dem ersten Punkt, das ist vielleicht der allerinteressanteste Punkt, zu beginnen, nämlich das Punkt der Sicherheit, die Evidenz. Also Sie können hier denken an zum Beispiel Descartes, wenn er sagt, also wissenschaftliche Erkenntnis muss sichere Erkenntnis sein. Und wo finde ich jetzt eine allererste sichere Erkenntnis? In dem ich denke, also bin ich. Ja? Das ist etwas, was unbezweifelbar ist, was keiner sie abnehmen kann. Und wie Descartes selbst in seinem Diskurs sagt, das soll jetzt das Kriterium sein, das Modell sein für, also das, der Maßstab, an dem man immer testet, ob man mit Sicherheit zu tun hat oder nicht. Wenn, es muss also dieselbe Klarheit und Unterscheidenheit haben wie das Je pense donc je suis. Die, Popper hebt davor, dass hier eigentlich die Evidenz, das zu erkennende Evidenz, eigentlich eher eine Reaktion von Seiten des Erkenners auf die Erkenntnis ist, als eine Beurteilung der Erkenntnis selbst. Weil, sagt er, Evidenzen können ja trainiert sein. Also ich weiß nicht, ob Sie sich da mal drüber gewundert haben. Das fällt mir immer auf, früher war es noch so, wenn Sie Einkaufen machte und Sie kriegte dann rückgezahlt, dann ging es immer so, Gesetze, Sie haben etwas für 1,95 Euro gekauft und Sie geben 5 Euro, da ging das so 1,95 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro. Heute kriegen Sie das Geld in Ihre Hand geschmissen und offensichtlich gehen Sie davon aus, weil die in der Kasse ziemlich schnell arbeiten müssen, dass so eine Person direkt sehen kann, welche Münzen da genommen werden muss und dass diese Person ein evidentes Urteil hat, was da aus dieser Schublade geholt werden müsste. Oder wenn Sie gut trainiert sind in das Lösen von gewissen Formeln, Sie sehen die Formeln, Sie wissen im Mediator, das muss so gelöst werden, das ist die Antwort und so weiter. Das ist eine Art von Trainierung, die also angewendet werden kann, sogar, sage ich jetzt mal, ist es nicht selbst evident, A ist A. Das klassische Beispiel der Selbstevidenz. Weshalb ist A ist A nicht evident? Also Gesetz, Sie fliegen mal mit Ihrem Raumschiff durch das All und Sie treffen da auf irgendeine Galaxie, wo rationale Wesen leben, zumindest Wesen, die auf Sie reagieren. Und Sie denken, welche Sprache muss ich jetzt verwenden? Ja, weil ja jede Sprache natürlich in irgendeiner Weise einen gewissen Code voraussetzt und Sie wissen ja nicht, ob diese Leute diese Code kennen. Und da fällt Ihnen ein, ich kann ja einen analytischen Satz von mir geben. Und vielleicht versteht er das dann. Also Sie wissen, man hat ja versucht, solche Botschaften zu machen, ne, die in diese Sonde, die rumgeschickt wurde. Und da spielt so das Prinzip der Identität spielt eine ganz wichtige Rolle, weil man sagt, dass jede Form der Erkenntnis also die Annahme des Prinzips der Identität voraussetzt. Und die allereinfachste Formel wäre A ist A oder P ist P. Aber ist das, und man geht davon aus, dass es evident ist, aber ist das evident? Also Gesetz, Sie würde das dann so jemand mit, also sagen wir mal, 5 Ohren und 3 Augen, Sie würden ihm diesen Satz geben. Ne? Und der verarbeitet das und da geht es blieb, blieb, so einige Male. Und dann kommt ein großes Fragezeichen. Und dann denken Sie, das ist doch kein rationales Wesen, was? Und dann kommt Ausrufezeichen. Ne? Also da sagt man, nein, ich bin sogar ein sehr rationales Wesen. Und jetzt versuchen Sie herauszufinden, was hat er sich wohl überlegt, dass er erstmal kam mit einem Fragezeichen, als ich ihm sagte, A ist A. Also ich habe gerade dieses Beispiel gegeben von diesem Raumschiff, weil wenn wir natürlich über A ist A sprechen und das ist, was Popper mit dieses Angewohnen sagen will, dann wissen wir immediat, wo wir darauf schauen müssen. Aber wenn Sie jetzt jemand, der noch gar nicht akademisch geformt ist, fragte, A ist A, dann kratzt er sich mal an die Ohren. Und dann, es ist banal, aber es ist doch gut, das mal zu wissen. Sagt er, also A ist Ahnung. Da sagt er, aber entschuldige, das ist doch gar nicht das. Also, so evident ist das gar nicht, dass A ist A. Also, materialiter ist es sogar gar nicht wahr. Weil dieses erste A ist gar nicht das zweite A. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, nee, ach, oh, wo waren Sie in der Schule? Es geht ja um A, nicht um das, was Sie an der Wand geschrieben haben. Und dann sage ich, okay, jetzt wäre mal philosophisch. Beweisen Sie mir mal, dass dieses A, was Sie da jetzt im Kopf haben, dass das hinter diese beiden verschiedenen A steckt. Beweisen Sie mich das mal. Das kriegen Sie nie fertiggebracht. Ohne, dass Sie gewisse Annahmen annehmen, worüber in der Philosophie ja heftig diskutiert wurde. Also als Platonist können Sie das eventuell, obwohl Sie dann mit Ihrer ganzen, Partizipationstheorie von Platon große Schwierigkeiten kriegen. Also so evident ist das nicht. Ja? Also, aber wenn jetzt das, also hiermit möchte Popper hervorheben, dass das Kriterium der Evidenz eigentlich ein sehr schlechtes Kriterium ist, um über die Wahrheit von Sätzen zu sprechen. Wie muss man das dann deuten? Evidenz, er würde sagen, Evidenz ist eigentlich eine Art von Epiphänomen. Also Evidenz ist das Resultat von gelungenen Trials. Also du hast erfolgreich gewisse Operationen durchgeführt und da schleift sich eine gewisse Gewohnheit ein und diese Gewohnheit zeigt sich auf dem Niveau der Evidenz. Also zeigt sich als Evidenz. Das heißt, sie beweisen eigentlich gar nicht die Wahrheit des Satzes, sie beweisen nur, dass du oft diesen Satz als wahr angenommen hast. Ja? Und da sehen Sie auf Seite 68, vielleicht ein bisschen anders formuliert, als ich es jetzt da mit diesem A ist A. Also er will jetzt deutlich machen, wo eigentlich dieser Idealismus von ausgeht. For there is the directness or immediacy of our ideas, our impressions, diese ganze Redeweise von bei der Sache sein, of perceptions, which is the divine seal of truth. Wie das Argument von Descartes, je pense, donc je suis, was er ja so auslegt, dass das Sein ja nichts anderes ist als denkend sein. Insofern sagen beide eigentlich genau dasselbe. Wenn ich denke, bin ich als denkend. Also wenn ich denke, denke ich, also bin ich. Und diese Direktheit, diese Unmittelbarkeit wird dann, wie er sagt, hier gesehen als das göttliche Siegel der Wahrheit and which offers the best security for the believer. Aber nochmals, das geht nicht um den Satz selbst, sondern der Bezug des Habers von den Satz, dem Satz gegenüber. While in my view, we sometimes regard theories as true or even immediately true because they are true and our mental outfit is well adapted to the level of difficulty. Hier möchte er sagen, das, was evident ist für zum Beispiel ein Mathematiker, braucht gar nicht evident zu sein für jemanden, der noch nie ein mathematisches Handbuch angeschaut hat. But we are never justified or entitled to claim the truth of a theory or even of a belief by reason of the alleged immediacy or directness of the belief. Das heißt, das Kriterium liegt nicht an der Subjektseite. This, in my view, is putting the cart before the horse. Das heißt, das, was eigentlich eine Folge ist, siehst du eigentlich als der Grund für die Wahrheit. Es ist evident, deshalb ist es wahr. Er würde sagen, nein, ein Satz ist wahr und du hast ihn immer wieder als wahr gesehen und deshalb ist es evident so. An immediacy or directness may be the result of the biological fact that a theory is true and also, part for this reason, very useful for us. So es kann sein, dass die Theorie in der Tat wahr ist oder auch sehr nützlich für uns und dass wir deshalb also eine gewisse Gewohnung haben, dass das also evident sei. But to argue that immediacy or directness establishes truth or is a criterion for truth is the fundamental mistake of idealism. Ja, also der ganze Suche nach einer Begründung des Wissens, die durch der Wisser selbst nachvollzogen werden kann, also wo er selbst dabei ist, ist für ihn also ein Grundfehler. Und ich würde dem auch zustimmen. Nun, was der zweite Punkt betrifft, diese feste Einheiten, wie zum Beispiel diese platonischen Ideen. Nach Popper also missachtet eine solche Auffassung völlig die Theoriegeladenheit unserer Erkenntnis. Und wenn er jetzt von Theoriegeladenheit spricht, dann meinte er, dass er im ganz breiten Sinne, das heißt, in einem ganz breiten Sinne, wie das auch zum Beispiel für unser Auge gilt oder für unser Ohr oder für unsere Geruchssinn oder für unsere Tast. Das heißt, unsere Organe sind auf eine bestimmte Art und Weise prädisponiert, um gewisse Tatsachen wahrzunehmen. Und ohne diese Prädisposition nehmen die keine Tatsache wahr, so wie mein Ohr ja nichts sieht und mein Auge nichts riecht. Und würde jetzt das Auge sagen, also es gibt gar nichts zu riechen, es gibt keine Erkenntniseinheiten, die gerochen werden können, also alle Erkenntniseinheiten sind nur die, die mit dem Augen wahrgenommen werden können, wäre das natürlich ein Fehler. Das heißt, er möchte hervorheben, Erkenntnis ist immer das Produkt von Theorien, die die Wirklichkeit versuchen, auf eine bestimmte Art und Weise abzubilden. Man muss das immer schauen, jetzt kommen wir zu dem Punkt, immer auf die Theorie schauen und nicht auf den Träger der Theorie. Auch nicht, wo es um das Kriterium der Wahrheit geht, also wo es um die Evidenz geht. Das Buch, wo dieser Aufsatz ausgenommen ist, ist ja überschrieben Objective Knowledge. Er möchte also deutlich machen, wo es um Wissenschaft geht, geht es immer um objektive Erkenntnis, das heißt Erkenntnis, der völlig losgelöst ist von dem Träger, von dem Subjekt, sowohl wo es geht um den Kriterium der Erkenntnis, wie auch wo es um die Erkenntnisinhalte geht. Weil die Inhalte sind nicht abhängig von dem Wissenschaftler selbst, sondern von der Theorie, die der Wissenschaftler angewandt hat, um seine Erkenntnisse zu produzieren. Also das kann nicht subjektiv geschehen. Ne? Man muss hier also von objektiven Theorien sprechen, losgelöst von deren Träger. Und so unterscheidet Popper zwei Typen von Erkenntnis, subjektive und objektive. Und gegen diese objektive Form der Erkenntnis haben sich ja viele moderne Philosophen gewandt. Weil es wird ja immer gesagt von vielen, Wissen ist immer Wissen von das, was gewusst wird. Also man hält fest an der Selbstreflexion des Kennens. Also wenn Sie ein ganz deutliches Beispiel haben wollen von so etwas, ich habe mal vor 2 Jahren oder so, ich glaube, das war nach einer Vorlesung über Anthropologie, mal über Menschbilder gesprochen. Und dann habe ich so auch das Menschbild von Locke besprochen. Und Locke, der kommt damit eine Unterscheidung zwischen Mensch und Person. Und Verantwortlichkeit, sagt er, musst du immer an der Person koppeln, nicht an den Menschen. Also der Mensch wird quasi ausgemacht durch seine körperliche, das, was er körperlich darstellt. Aber bei der Person ist es immer das, was du bewusst von dir selbst weißt und das, was also bewusst immer Ausgangspunkt deines Handelns und deines Urteils war. Das heißt, Wenn ich jetzt für eine halbe Stunde mein Bewusstsein verliere und ich würde dann einen Mord begehen, dann würde mich diesen Mord nicht angerechnet. Ja, obwohl vielleicht Sie alle gesehen haben, dass ich das gemacht habe. Aber die Tatsache, dass ich quasi nicht bewusst dabei war, entzieht mich also der Rechnungsfähigkeit. Zurechnungsfähigkeit, ja. Und dasselbe ist auch, wenn ich später vergessen habe, dass ich etwas gemacht habe, dann gilt das auch nicht mehr, weder positiv noch negativ, für dessen, also für das, wofür ich verantwortlich gemacht werden kann. Diese Theorie, die übrigens ganz anders ist als zum Beispiel die thomistische, jetzt kann man nicht Personsauffassung sprechen, weil Thomas da nicht so von Person spricht, aber der sagt, dass der Körper immer eine Rolle spielt. Und eine kleine Fußnote für die interessiert sind. Das ist natürlich sehr aktuell, wenn es um solche Fragen geht wie Dementie. Weil, also wenn jetzt jemand sich nicht mehr erinnern kann, dass ein gewisses Haus ihm gehört, gehen wir da mal von aus, dass er das Haus aus Gewohnheitsrecht hat und dass das nicht festgeschrieben ist. Und Sie wissen das, dass diese Person dement ist und dass sich also nicht mehr erinnern kann, dann gehen Sie dahin und dann sagen Sie, also raus, das Haus gehört Ihnen gar nicht. Und wenn dann die Nachbarn sagen, aber wir haben diese alte Frau immer in diesem Haus gesehen, da können Sie mit Locke argumentieren, ja, das war nicht diese Frau, das war ihr Körper. Aber die Person und so weiter. Er hat selbst in seine Asian Human Understanding. Jetzt geht mir der Titel gerade nicht. Ja, in der Tat. Da in dem zweiten Buch, wo er über Identity spricht, da führt er solche Argumente ein als Begründung, weshalb man quasi der Körper von der Person trennen muss. Weil sagt er auch, hat dann so Beispiele von, na gut, lassen wir da jetzt nicht drauf eingehen. Beispiele, die übrigens in der modernen Philosophie immer wieder auftauchen. Ein Gesetz, was würden Sie tun, wenn ich jetzt auf einmal in einen Vogel verändere? Würden Sie, aber ich rede noch immer genau, ich sage noch immer genau das, was ich gesagt habe. Und ich sage auch, Sie müssen nachher bei mir in der Prüfung kommen und wenn Sie gut gearbeitet haben, kriegen Sie eine gute Note. Würden Sie dann denken, oh Gott, der ist jetzt ein Vogel geworden, der ist eine andere Person geworden, der kann uns jetzt nicht mehr prüfen. Sie würden denken, ja, sieht vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, aber dennoch könnte er uns ja prüfen, weil er gibt ja doch alles Verständliches von sich. Ja? Sie würden nicht bei mir in der Prüfung kommen, wenn ich jetzt genau noch so bliebe und ich würde auf einmal nur noch Vogelsprache sprechen. Da würden Sie denken, der ist was passiert. Der ist nicht mehr derselbe, also mental. Also der kann sein Amt nicht mehr ausüben. Aber wenn ich... Ja, wenn ich einen Vogelanzug anhätte, dann würde sie, gut, ich werde keinen Vogelanzug anziehen. Ne? Okay, diese zwei Arten von Erkenntnis, die werden so auf Seite 73 beschrieben. Now I wish to distinguish between two kinds of knowledge. Subjective knowledge, which should better be called organismic knowledge, since it consists of the dispositions of organisms, nämlich das, was du eigentlich jetzt so hast, ja, und auch wie du dazu stehst. And objective knowledge, or knowledge in the objective sense, which consists of the logical content of our theories, das ist eigentlich der Inhalt, conjectures, guesses, and if you like, of the logical content of our genetic code. Examples of objective knowledge are theories published in journals and books and stored in libraries. Also das ist quasi die kodifizierte Erkenntnis, kodifiziert nicht in einem Hirn von einem Wissenschaftler, sondern in Sprache, im breiten Sinne. Breiten Sinne, weil es können ja auch Gestikulationen sein. Discussions of such theories gehört auch zu diesem objective knowledge. Difficulties or problems pointed out in connection with such theories and so on. Ja? Und für ihn, also nochmals, das hört sich jetzt auch wieder ein bisschen pedantisch an, das mit dieser Objective Knowledge. Aber es hat einen sehr wichtigen Grund, und einen Grund muss ich sagen, da kann ich mich auch wieder ganz gut drin finden, weil er muss ja ein Kriterium suchen, nachdem er dann das Problem der Evidenz als ein sehr gefährliches, also die Suche nach der Evidenz als etwas sehr Gefährliches abgetan hat, ist natürlich die Frage, wo liegt jetzt das Kriterium, um zu sehen, ob eine Theorie wahr oder unwahr? Ja, Popper würde sagen, eher in Richtung Wahrheit geht als eine andere. Er muss also ein Objektivkriterium haben. Das heißt, ein Kriterium, das losgelöst ist von der persönlichen Apperzeption einer Theorie. Also wie ich mich der Theorie gegenüber verhalte. Er will also, dass die Theorien quasi selbst sagen, was sie wert sind. Und in diesem Aufsatz versucht er das dann, also ein solches objektives Kriterium aufzubauen. Das ist hier ziemlich rudimentär durchgeführt und kann Ihnen sagen, das ist auch heftig kritisiert worden. Aber das lässt wieder unbeschadet, dass man zumindest mal schauen muss, was er hier versucht. Weil was er hier versucht, ist eigentlich klarzumachen, was tatsächlich in der Wissenschaft geschieht. Und wie man das dann logisch beschreiben muss, ist natürlich eine nächste Sache. Er versucht also, ein objektives Kriterium für Wahrheit aufzubauen. Und woran wird jetzt der Wert einer Theorie gemessen? Popper würde sagen, nicht an jetzt meine Empfindung, ob ich die jetzt als evident erfahre oder nicht, sondern die Situation. Das heißt, die Außenwelt, die von dieser Theorie beschrieben wird. Eine Außenwelt, die sich natürlich dramatisch verändern kann. Ja? Deshalb, dass Popper sagt, dass Theorien niemals definitiv wahr sein können. Das hat also bei ihm nichts zu tun mit ein subjektives Kriterium, sondern gerade eine Folge seiner Objektivität. Nun, eine solche Situation, sagen wir mal eine Konstellation von Planeten, wird durch eine Theorie abgebildet. Und wie kann ich jetzt objektiv sehen, welche Theorie dichter bei der Wahrheit ist? Und hier versucht Popper eine Formel zu entwickeln, die da analytisch eine Antwort drauf gibt. Also logisch. Das heißt, ohne Subjekt. Wie der Satz A ist A ja auch wahr ist, wenn er von keiner gewusst wird. Und er sagt, okay, gehen wir nochmal voll aus. Wir haben diese Konstellation der Planeten und wir machen mal eine Hypothese, wie sich diese Konstellation beschreiben ließe. Wir haben also eine Hypothese 1 und diese Hypothese steht, sagen wir mal, ein Jahr lang im Raum. Es wird darüber diskutiert. Und diese Theorie ist also in der Literatur besprochen worden. Das heißt, Leute haben versucht, diese Theorie zu widerlegen. Also die haben gesagt, nein, die frühere war doch besser. Oder es gibt eine andere, die ist besser als diese. Das heißt, die Theorie wird angegriffen. Und auch hier wieder, es sind immer Theorien, die anderen Theorien angreifen, aber letztendlich ist der Maßstab immer die Konstellation, die sie beschreiben. Wir haben also eine Hypothese, wir haben zweitens eine Diskussion. Und wenn man diese beiden zusammennimmt, also was eigentlich Stand der Diskussion ist über eine bestimmte These auf Moment T, könnte man den Grad der der Unterstützung der Theorie nennen. Corroboration würde er sagen. Das heißt, er schaut, welche Theorie sich bis heute am besten durchgeschlagen hat. Und die Theorie, die sich am besten durchgeschlagen hat, ist die Theorie, die am nächsten bei der Wahrheit ist. Und er meint so, also ein objektives Kriterium, was er, wie er sagt, ein analytisches Kriterium für die Wahrheit zu geben. Ich lese mal das, was ich gerade versucht habe zu formulieren, vor aus seinem Text auf Seite 83. Under such circumstances can we see that while the evidential elements of die, das ist die, was in der Diskussion hervorgebracht wurde, are of course empirical, das heißt, die Diskussion geht natürlich immer über die Konstellation, die in der Theorie beschrieben wird. The statement 1, und das ist dieses Statement C, C, das ist der, der Grad der Corroboration, das heißt, wie stark jetzt diese Theorie sich gegenüber Kritik hat durchhalten können. Und H1 ist diese Theorie, H von Hypothese, und D, T, D ist also einen bestimmten Zeitabschnitt, das über diese These diskutiert wurde. Wenn also diese Theorie H1 ein Jahr lang diskutiert ist und sie ist weniger stark befunden als H2, wofür dieselbe Bedingung gilt, C, Klammer auf H2, DT, also es ist auch dort ein Jahr lang darüber diskutiert worden, wenn dann H1 sich weniger hat behaupten können als H2, hat man ein objektives Kriterium, dass H2 näher bei der Wahrheit ist als H1. Ich muss mich entschuldigen, das hört sich unheimlich pedantisch an, weil man denkt, ja, entschuldige, aber das ist doch trivial. Aber Popper versucht in seiner Kritik an idealistische Theorien jetzt ein Kriterium der Wahrheit zu formulieren, das unabhängig ist von einem Subjekt. Ja? Weil das kannst du letztendlich auch durch eine Maschine tun lassen. Und das wird ja auch schon gemacht mit zum Beispiel Zitationsindex. Wenn Sie wissen wollen, also ob ein Wissenschaftler jetzt ein großer Wissenschaftler ist oder nicht, dann es gibt Beurteiler von akademisches Treiben, die sagen, das ist ganz einfach, wir schauen, wie oft eine Person zitiert wird. Und wenn er nie zitiert wird, ist er wahrscheinlich unwichtig, weil seine Kollegen, die wir ja auch ein gesundes Urteil zuschreiben können, haben es nicht wert gefunden, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Also wenn seine Theorie nicht zitiert wird, es geht ja eigentlich nicht um ihn, sondern die Theorien, die er hervorgebracht hatte, dann ist diese Person nicht wichtig. Ja?
Es gibt ja auch Argumente für eine Position, die so gehen, dass man sagt, ja, es ist eigentlich eine richtige Position, nur ihr habt es bis jetzt alle falsch verstanden. Wie geht ihr dann?
Also hier gilt wieder, was wir vorhin gesehen haben, Clarity. Das heißt, wenn Sie sich in einem wissenschaftlichen Diskurs befinden, dann müssen Sie natürlich eine Begrifflichkeit verwenden, die auch von den Kollegen verstanden wird. Weil Sie müssen ja eine... Es gibt eigentlich grundsätzlich zwei Typen von... Was wäre jetzt ein gutes Beispiel? Lassen wir mal so die Philosophie nehmen. Man könnte sagen, okay, die Aufgabe der Philosophie ist, philosophische Probleme zu lösen, die von der Forschung als ein philosophisches Problem erkannt worden sind. Das heißt, sie schauen einfach, was läuft jetzt in den Zeitschriften und ich versuche hier für diese Probleme eine Lösung zu finden. Das wäre eins. Und dann kann es ja gar nicht sein, dass man sich verteidigt, indem man sagt, ja, ich bin gar nicht gut verstanden worden, weil die Begrifflichkeit ja schon vorgegeben ist, eins durch die Problemsituation und durch die Theorien, die dieses Problem beschrieben haben bis jetzt. Oder man hat eine ganz andere Position, wo man sagt, okay, die Aufgabe des Philosophen, es könnte aber auch des Historikers sein, ist nicht Problem-Solving, sondern eher als eine Art von Dichter, also seine Gestalt des Karl des Großen darzustellen oder seine Auffassung des Platons darzustellen. Und das sind natürlich Darstellungen, die nicht in eine Diskussion eingreifen, sondern die eher ja, als eine Art von Blasen stehen bleiben, von denen man sich inspirieren lassen kann, aber die nicht direkt natürlich auf eine Problemsituation reagieren. Und das sind also Produkte, da trifft das, was Popper hier sagt, nicht zu. Also jetzt mal zurück, wenn Sie sagen, ich habe eine Theorie lanciert und ich sehe, dass die nicht zitiert wird und die Leute haben mich nicht verstanden, dann würde Popper sagen, dann hast du nicht gut verstanden, wie das wissenschaftliche Betrieb alle funktioniert.
Ich meine, es ist ein bisschen anders, dass angenommen jetzt macht jemand eine Theorie, ja, in die Wirklichkeit und stellt ihn quasi zur Diskussion, dann zeigt er eben auch, dass die meisten, also die Diskussion über diese Theorie dann nicht nur sich darauf beschränkt, eigentlich in allen Fällen, ob sie jetzt wirklich stimmen, sondern auch nur, wie sie zu verstehen ist. Diese Theorie, die jetzt ein Jahr lang in der Debatte sein soll.
Aber was wäre, wie sie zu verstehen ist? Weil wie sie zu verstehen ist, ist immer, wie sie die Wirklichkeit abbildet. Also gesetzt nochmals diese Planetenkonstellation, wenn sie eine gewisse Theorie haben, müssen sie deutlich machen, wie jetzt diese Theorie diese Planeten abbildet. Und wenn Leute denken, aber sie sprechen doch gar nicht von Planeten, sondern von, weiß ich nicht was, Häuser oder sowas. Und was haben Häuser überhaupt mit diesen Planeten zu tun? Da müssen Sie entweder also ein Versatzstück in Ihre Theorie einbauen, indem Sie das übersetzen und gleichzeitig deutlich machen, weshalb es sinnlos ist, es sinnvoll ist, das so zu übersetzen. Anders ist Ihr Unternehmen natürlich sinnlos. Weil was Sie jetzt sagen, ist eigentlich, Sie peilen eigentlich auf das Verständnis, das bei dem Wissenschaftler subjektiv vorhanden ist von seiner eigenen Theorie. Und dann zwingen sie, wenn ein Buch veröffentlicht ist, die wissenschaftliche Gemeinschaft zu raten, was jetzt der Wissenschaftler gemeint hat, als er seine Theorie schrieb. Aber dann gehst du in eine total falsche Richtung, weil letztendlich geht es darum, ob diese Beschreibung mit den Fakten übereinstimmt oder nicht. Also die Aufgabe, die du tun musst als Wissenschaftler, ist zu checken, ob diese Theorie die Claims, die sie macht, so wie sie sie macht, richtig macht oder nicht. Ja, das ist etwas ganz anderes. Also, ich werde nachher noch kurz darauf zurückkommen, in mein allerletztes Wort. Nee? Bitte?
Ich bin ja da jetzt auch so ein bisschen geneigt dazu, auf Popper historisch hinzuweisen, der also einen Ruf hat, also klar geschrieben hat, was er meint, was aber selbst auch sich immer darüber beklagt hat, dass das, was er da so klar geschrieben hat, von den anderen immer so nicht verstanden worden ist. Also das scheint mir hier auch ein bisschen angesprochen zu sein.
Ja, nun ist natürlich das Problem, das habe ich nicht vorhin nicht bedacht, man muss gut, das werde ich jetzt in mein Schlusswort sagen, es gibt natürlich zwei verschiedene Typen von Philosophie, weil wir haben gesehen, die Debatte, in der Popper sich jetzt hier begibt, ist natürlich eine Debatte, die da kannst du nicht dieses Kriterium anwenden, weil es eine, ja, sagen wir mal, eine metaphysische Debatte ist. Die geht eigentlich nicht um empirisches Material. Eine ganz andere Debatte ist natürlich, wenn Philosophen über andere Philosophen etwas sagen. Ja? Ja, aber da gilt genau das, was ich gerade gesagt habe. Nämlich, wenn eine Behauptung über Platon gemacht wird, dann liegt also das Entscheidungskriterium, ob diese Behauptung wahr ist, darin, ob das übereinstimmt mit dem Material, das von Platon überliefert wurde. Und nicht, was eigentlich der Philosoph, der diese Behauptung macht, meint. Ja? Eigentlich, gut, ich gehe mal weiter, weil wir haben ja nur noch 5 Minuten. Okay, jetzt allerletzter Punkt. Die Aufgabe für die Philosophie. Also was hat das alles jetzt mit Philosophie zu tun? Nun, eine Philosophie, die Entscheidung, welche Erkenntnis wahr ist, an dem Subjekt verbindet, hat 2 Probleme. 1, sie kann nicht gut erklären, wie neue Erkenntnis entsteht, weil sie verwendet ja immer ihre eigene Evidenzen als Maßstab, die sie ja nie kritisieren kann, weil sie kann ja ihre eigenen Evidenzen mit ihrer eigenen Evidenzen nicht kritisieren. Das ist also das mathematische Modell, wo eigentlich eher eine Kohärenztheorie der Wahrheit gilt, also wo Wahrheit eigentlich eher Gültigkeit ist. Und wie gesagt, die haben wir für Philosophen immer eine sehr starke Anziehung gehabt. Zweitens, sie kann die Wissenschaft, das wissenschaftliche Debatte nicht gut verstehen, das eigentlich notwendig ist für die Anpassung der Theorie an der Wirklichkeit. Also sie stört, eine solche Philosophie stört eigentlich die Logik der Forschung. Gleichzeitig gilt, dass diese subjektive Interpretation des Erkenntnisprozesses anschließen können beim Common Sense. Aber, würde Popper sagen, das ist nicht die einzige Alternative. Es gibt nämlich auch Philosophen, die versuchen, den Weg frei zu machen für die Entdeckung der Wirklichkeit. Und diese haben als Kennzeichen Realismus oder Althusser würde sagen Materialismus und zweitens objektive Erkenntnis. Und die können dementsprechend auch bei Common Sense anschließen. Und Sie sehen, so wie beide sich an ganz andere Punkte festhalten. Insofern würde Popper sagen, muss man auch kritisch Philosophien gegenüber sein, ob zwar da nicht das empirische Kriterium angewandt werden kann, man kann zumindest schauen, welche Philosophie also den Weg frei mache für das, was für das Überleben des Menschen wichtig ist, nämlich die Erkenntnisproduktion. Und das ist, was ich ja ganz am Anfang der Vorlesungsreihe schon mal zitiert habe. Ich greife jetzt die wichtigsten Sätze raus. But the impact of our philosophies upon our actions and our lives is often devastating. Also der Einfluss der Philosophien kann oft also schädlich sein. This makes it necessary to try to improve our philosophies by criticism. Das heißt also, du musst Philosophien gegenüber kritisch sein. Aber die Frage ist natürlich immer, wo liegt der Maßstab? Und Popper würde sagen, letztendlich geht es ja um Erkennen der Wirklichkeit und deshalb ist damit ein Maßstab gesetzt, um Philosophien zu beurteilen. So sehen wir wie bei Althusser zwei Typen von Philosophie, beide in Bezug zur Wissenschaft. Wissenschaft also groß als das, was der Menschheit hilft. Und man kann hier nichts anderes als sich entscheiden, für welche Philosophie man sich einsetzen will. Nun, was bleibt für uns? Also eins zeigt, dass Philosophie nicht wertfrei ist, auch wenn sie einfach philosophieren, ohne dass sie sich Gedanken machen über das, was in der Wissenschaft geschieht, dann greifen sie doch Partei. Das ist, was Althusser das Wiederkäuen genannt hat. Weil die Philosophen letztendlich die Verkehrsschilder aufstellen, wie über Erkenntnis gedacht wird. Also zweitens, dass die Philosophien, das wäre jetzt so mal meine Behauptung, aber da denke ich, dass ich in einer Linie bin mit dem, was man bei Althusser und auch Popper finden kann, die zum Beispiel Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften trennen, weil die mit anderen Evidenzen zu tun haben, die sind schädlich. Weil letztendlich für die Erkenntnisproduktion gilt sowohl in den Naturwissenschaften als in der Geisteswissenschaften, dass eine Behauptung eine gewisse Konstellation zum Ausdruck bringt. Und man auch doch die Frage stellen kann, stimmt diese Behauptung? Also diese Kriterien gelten nicht nur für die Naturwissenschaften, sondern auch für die Menschwissenschaften. Und das Kriterium des Verstehens versucht natürlich, die Evidenz an dem Subjekt zu koppeln und nicht an dem geäußerten Satz. Also Popper hat ja hier aufgedeckt, wie das letztendlich zu einer Immunisierung folgt. Also Kritik innerhalb der Philosophie wird dann unmöglich und so auch die Diskussion über welche Rolle die Philosophie eigentlich in der Gesellschaft spielt. Nun, wo spielt jetzt diese Kritik? Also an der Philosophie. Ich bin fast fertig. Ja. Eins auf dem Niveau der Richtungen. Und hier ist keine Widerlegung möglich, aber nur eine richtige Haltung, also Idealist oder Realist. Nur muss man hier aufpassen, dass man sich nicht fangen lässt und an dem Leimstock, oder wie heißt das, mit dem man Vögel fängt? Ja, so früher fing man noch Vögel, indem man so einen Stab hatte, wo Leim drauf war, und da klebte die Vögel drauf. Aber wenn du anfängst jetzt als Realist den Idealismus zu widerlegen, ja, dann bleibst du natürlich an so diesen Stock kleben. Das heißt, du bist gefangen gehalten. Das ist also auf diese ganz hohe Ebene, aber auf der etwas niedrigeren Ebene, wo es geht um Aussagen über die Philosophie, ja, weil Sie wissen ja, Philosophen benutzen immer Munition in ihre Philosophien. Sie sagen immer, wie schon Descartes gesagt hat, wie Leibniz sagte. Und das sind natürlich Behauptungen, die einer objektiven Kritik fähig sind. Also sinnlos wäre hier Behauptungen wie, was dachte jetzt Kant? Weil das liege wieder auf der subjektiven Seite. Aber objektiv wäre hier, was schrieb Kant? Und das Modell, das dann für Auge schwebt, und das ist, was ich versuche in der nächsten Vorlesungsreihe deutlich zu machen, das Modell der juristische Sitzung. Das heißt, man hat ein Dossier, die objektiven Fakten, man hat Anwälte, das sind die Theorien über diese Fakten, und man hat den Richter, das sind Sie, die jetzt entscheiden müssen, welches Dossier, also welche Anwälte eigentlich am besten mit ihren Plädoyers das Dossier wiedergeben. Okay, ich bin ja angefangen mit Liebe für die Wissenschaftler oder Suche nach Weisheit, dass das eigentlich gar nicht so eine gute Umschreibung war für die Philosophie, weil Weisheit dann immer als ein bestimmtes Objekt gesehen wird, nämlich das Sein oder Gott oder die erste Ursachen. Aber dann muss man sagen, dass eigentlich jede Wissenschaft Philosophie ist. Und vor allem die Astronomie oder die Physik, die sich mit den elementaren Teilchen der Materie beschäftigt. Aber vielleicht kann diese Form der Liebe noch getoppt werden, indem man sagt, also Philosophie sagt, die Liebe für diese Liebe selbst, das heißt das Freilegen der Straßen, sodass diese Weisheit oder diese Wahrheit auch gefunden werden kann. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich habe ja versucht, in der Vorlesung einige Klippen aufzudecken. Das war also, was ich euch mitteilen möchte. Ich hatte hier noch stehen, Sie können jetzt darauf reagieren, aber dafür reicht die Zeit nicht mehr. Das ist meine Immunisierungsstrategie. Nein. Ich gehe also in der nächsten Vorlesungsreihe in diese Spur weiter, aber werden dann konkrete Beispiele von philosophischen Debatten geben. Also, es geht euch wohl, trotz dieser Hitze, bis nächstes Jahr dann. Tschüss.